Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Der HR1 Talk heute mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist die erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin und ein hessisches Mittelgebirge spielt in ihren Romanen eine große Rolle. Guten Morgen, Nele Neuhaus. Hallo.
Schönen guten Morgen, Herr Reichert.
Frau Neuhaus, wie ist das nach so vielen Büchern, die sich millionenmal verkauft haben? Wachen Sie manchmal morgens auf und denken, ich habe das alles nur geträumt?
Ja, in der Tat ist es manchmal so. Ich habe ja sehr lange auf diesen Erfolg und den Durchbruch gewartet und hin und wieder muss ich mich schon mal kneifen und mir denken, hey, das passiert wirklich, das ist Realität.
Erinnern Sie sich eigentlich an Ihre Träume?
Leider nein. Also ganz oft, es sei denn, ich wache mitten in einem Traum auf, dann kann ich mich sehr lebhaft erinnern, der verfließt dann so im Laufe des Tages, aber leider erinnere ich mich nicht mehr so gut wie früher.
Gibt es einen Traum, der immer wieder gekommen ist oder immer wieder kommt?
Lange schon nicht mehr, aber als Jugendliche habe ich Albträume von einer riesen Tsunami-Flutwelle gehabt. Auf der Ferieninsel, auf der wir waren, kam am Horizont diese Flutwelle und wir schafften es ans Land. Und dann habe ich festgestellt, meine Kuscheleule war nicht dabei und dadurch wurde es ein Albtraum.
Die Bestseller-Autorin Nele Neuhaus ist heute im Talk zu Gast. Die meisten Romane spielen im Taunus. Den Lieblingsort von Nele Neuhaus im Taunus, den verrät sie uns gleich. Vielleicht, oder muss der geheim bleiben, Frau Neuhaus?
Ich warte mal ab, ich überleg's mir noch.
Okay.
HR1, genau meins.
Der Feldberg, der Altkönig, die Platte, der Gimbacher Hof, die Gundelhardt, der Fuchsbau. Der Taunus hat viele schöne Ecken. Nele Neuhaus, haben Sie einen Lieblingsort im Taunus?
Genau kann ich gar nicht sagen, ob ich einen Lieblingsort habe. Der Taunus ist eben wirklich sehr vielseitig und über Jahre hinweg bin ich auch mit meinem Pferd durch den Taunus gestreift. Und ja, es gibt tatsächlich einen oberhalb von Ruppertshain. Wer mein Buch Im Wald gelesen hat, weiß, wo Rupsch liegt. Und da hatte man damals, war ein Kahlschlag, einen wunderbaren Ausblick über die ganze Rhein-Main-Ebene. Und ich glaube, dieser Platz am Eichkopf gelesen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsplätze.
Geboren wurden Sie in Münster in Westfalen. Wie sind Sie in Bad Soden im Vordertaunus gelandet?
Ja, mein Vater hat sich beruflich verändert damals. Aus Paderborn ging es in den Main-Taunus-Kreis. Er war dann Landrat des Main-Taunus-Kreises in den 80er und 90er Jahren und wir Kinder mussten halt mit.
Wussten Sie eigentlich, dass damals das Landratsamt Löwenburg genannt wurde?
Ja, als Ihr Vater? Ja, wir haben das mitgekriegt, als das gebaut wurde. Als mein Vater anfing, war ja in der Tat das Landratsamt noch in Höchst. Und mein Vater setzte viel daran, eben auch die Kreisregierung in den Kreis zu kriegen. Dann wurde das gebaut. Und dann kam eben dieser Spottname auf, die Löwenburg. Aber er hat es mit Fassung getan.
Ein Spottname? Ich meine, Löwenburg klingt schon nach irgendwie, ja, als würde da einer streng herrschen.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen zynisch gemeint. Aber mein Vater ist eine Frohnatur und er hat gedacht, dann ist es halt so.
Warum zynisch?
Es gab ja einige Streitigkeiten um dieses Gebäude. Es war auch nicht das, was mein Vater gerne gehabt hätte, aber er ist eben überstimmt worden. In der Demokratie muss man dann auch als Landrat eben sagen, ich beuge mich der Mehrheit. Und er hat aber geschafft, dass dieses Gebäude mit rotem Klinker verklinkert wurde. Und das ist eine Reminiszenz an seine Münsteranerzeit, weil wer schon mal im Münsterland war, weiß, da sieht alles so aus.
Über Ihre Kindheit wollen wir gleich noch reden. Lassen Sie uns im Moment noch beim Taunus bleiben. Es gibt erfolgreiche Allgäu-Krimis, auch an der Nordsee spielen Krimis, auf Sylt zum Beispiel und dann natürlich bei Ihnen der Taunus. Was glauben Sie, warum sind Krimis mit regionalem Bezug so erfolgreich?
Ich denke, dass gerade Krimis, die in einer echten Gegend spielen, den Leser viel mehr berühren. Man kann auf der Landkarte nachgucken oder bei Google Maps heute wahrscheinlich. Man kann hinfahren, man kann schauen, man sieht, wow, hier sieht es eigentlich total friedlich und normal aus, aber irgendwo ist hier was Schlimmes passiert. Und das, glaube ich, gibt dem Leser, der Leserin das Gefühl, mittendrin zu sein in der Handlung.
Ist der Taunus für Sie mittlerweile als erfolgreiche Schriftstellerin halt nur noch ein Ort, wo die Plots stattfinden, wo die Figuren leben, oder ist er auch noch Ihre Heimat?
Beides. Auf eine unterschiedliche Art und Weise, genau wie Nele Neuhaus nicht unbedingt ich bin. Ja, Nele Neuhaus hat sich zu so einer Kunstfigur entwickelt und so hat sich eben der Taunus auch zu einem Fundus an Geschichten entwickelt. Allerdings, wenn ich mit meinem Hund im Wald unterwegs bin, dann ist der Taunus echt meine Heimat und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von Weitem die Skyline von Frankfurt sehe, dann ist das wieder was ganz Privates.
Und Nele ist die Abkürzung von?
Cornelia. Konnte ich nicht aussprechen als Kind, daraus wurde Nele. Und ja, das hat sich dann so eingebürgert. Dann habe ich irgendwann Herrn Neuhaus geheiratet und da war die Nele Neuhaus da.
Bevor Nele Neuhaus als Autorin erfolgreich wurde, war sie eine fleißige Leserin. Warum sie so viel gelesen hat und vor allem was, das verrät sie uns in 5 Minuten. Der HR1 Talk heute mit der Autorin Nele Neuhaus. Was war das erste Buch, das Sie gelesen haben, Frau Neuhaus?
Das erste Buch, was ich gelesen habe, wow. Das war sehr früh. Ich weiß, dass ich immer das las, was meine ältere Schwester gelesen hat. Und deswegen vermute ich mal, dass es ein Karl-May-Roman gewesen ist.
Sie wurden als Kind von einem Motorrad angefahren, von einem Motorradfahrer und mussten lange Zeit das Bett hüten. Warum haben Sie nicht Fernsehen geguckt? Warum haben Sie angefangen zu lesen?
Also es war anno 1977. In Kinderkrankenhäusern gab es noch keine Fernseher. Und was man nicht vergessen darf, ich hatte einen Schädelbasisbruch, Schädelbruch, Gehirnquetschung. Das heißt, ich lag im dunklen Zimmer mit dem Kopf auf dem Eiskissen. Eine Minute Besuch am Tag, da war Fernsehen überhaupt nicht erlaubt. Es war kein Lesen erlaubt, es war gar nichts erlaubt. Nur meine Fantasie.
Gut, aber Sie haben angefangen, danach wirklich intensiv zu lesen.
Ja, ich habe auch vorher schon viel gelesen. Ich war damals 10 Jahre alt und ich habe das schon sehr vermisst. Heute versetzt man Kinder mit einem Schädelbasisbruch ins künstliche Koma. Damals musste man es erleiden. Und ich erinnere mich wirklich noch daran, wie ich da gelegen habe und habe die Stimmen überall gehört im Flur und habe mir versucht vorzustellen, wie diese Station aussieht. Und ich denke wirklich im Nachhinein, weil ich war immer ein sehr wildes, sehr lebhaftes Kind, diese Zwangspause hat etwas mit mir gemacht. Also es hat mir beigebracht, geduldig zu sein. Geduld war somit die allerletzte Charaktereigenschaft, die ich hatte. Aber auch Gedankengänge zu Ende zu denken. Und das ist in einem Haushalt, wo es 4 lebhafte Kinder gibt, eigentlich gar nicht möglich. Und dieser Krankenhausaufenthalt war eine Zäsur in meinem Leben, die was verändert hat.
Wie lange waren Sie da im Krankenhaus?
Ungefähr 6 Wochen. Und danach eben rekonvaleszent zu Hause, natürlich auch nicht gleich wieder von 0 auf 100. Es hat also schon eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder richtig fit gewesen bin.
Hat das in Ihnen ein Trauma ausgelöst, die Einsamkeit dann auf dieser Station?
Trauma würde ich nicht sagen. Ich war ja schon sehr umsorgt. Also mein Vater war damals Stadtdirektor in Paderborn. Das heißt, alle Chefärzte kamen immer zu den Visiten, um zu gucken, wie es der Tochter vom Stadtdirektor geht. Und ich bin da schon sehr verwöhnt von. Ich glaube, das war eher das Problem. Dann wieder ins Glied zurückzutreten, wieder nur eine von 4 zu sein, das hat mir immer ein bisschen Probleme bereitet.
Waren Ihre Eltern streng?
In gewisser Hinsicht waren sie das. Also sie waren sehr konsequent vor allen Dingen. Und was nie funktioniert hat, war zu sagen, ach Papa, darf ich die Mama jetzt erlaubt. Der Trick hat nie funktioniert. Sie waren sich immer sehr einig. Sie waren sehr, oder sind es bis heute, sehr, sehr katholisch. Und insofern waren meine Schwestern und ich auf einer katholischen Mädchenschule, was auch schon ziemlich streng gewesen ist.
Über die Schule reden wir gleich. Ihr Vater war eine öffentliche Person damals. Gab es öfter mal Ermahnungen im Sinne von, mach keinen Unfug? Das fällt auf mich als Politiker zurück.
Oh ja, die gab es. Und ich war auch später wieder eine wilde Jugendliche und habe diverse Male über die Stränge geschlagen. Alles ganz harmlos eigentlich, aber natürlich sagte man, ach, das ist doch die Tochter vom Landrat. Und das war schon ein bisschen peinlich für meinen Vater.
Sie sind auf eine Mädchenschule gegangen. Gibt es eigentlich heute noch Mädchenschulen? Gibt es heute noch Schulen, wo Kinder getrennt hingehen?
Ja, eben diese Schule hier im Nachbarort Königstein gibt es nach wie vor, ist nach wie vor eine Schule nur für Mädchen.
Eine katholische Mädchenschule?
Ja, ganz genau.
Und da war es richtig streng?
Das war richtig streng. Damals gab es auch noch Nonnen, die Unterricht geführt haben. Die Schulleiterin war auch eine Ordensfrau, die extrem streng war, die mich aber sehr mochte. Die also dieses Temperamentvolle und auch, ich hatte einen starken Gerechtigkeitssinn. Und deswegen bin ich immer mal wieder mit den Lehrern aneinander gerumpelt. Und die letzte Instanz war natürlich immer sie. Und sie war doch mal sehr gnädig mit mir.
Sie sind irgendwann von der Schule geflogen. Warum?
Direkt geflogen bin ich nicht. Es war dann hinterher so ein Agreement, dass wir uns trennen. Weil meine wilde Fantasie und meine Kreativität haben dazu geführt, dass ich einen dieser vierteljährlichen Elternbriefe sehr, sehr glaubwürdig gefälscht habe. Inklusive Unterschrift der Direktorin und Briefkopf der Schule stand natürlich nur Unsinn drin. Aber wir haben das am Schulkopierer 1200 Mal kopiert, auf alle Pulte gelegt. Alle Mädchen haben das mitgenommen und dann brach die Hölle los. Nach diesen vielen Jahren gibt es immer noch ehemalige Lehrer, die sich mittlerweile schmunzelnd daran erinnern und das doch auch im Nachhinein als Scherz sehen.
Gibt es noch eine andere Geschichte, wo Sie sagen, okay, da hat mein Vater irgendwie besonders gelitten, weil ich das angestellt habe?
Also da, bei dieser Sache hat er schon sehr gelitten, weil das ging mit Lehrerkonferenzen und Elternaufruhr. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich in der nächsten Schule, auf der ich dann war, gegen Geld einen Feuermelder eingeschlagen habe. Und das war dann natürlich auch nicht so ganz amüsant, weil ich war ja quasi auf Bewährung, nachdem ich da von dieser Schule flog. Und da hat mein Vater doch sehr konsequent das Geld von meinem Sparbuch abgehoben für den Einsatz.
Das Abi hat Nele Neuhaus dann aber trotzdem geschafft und sie hat auch studiert, aber nicht so ausführlich. Statt den eigenen Lebenslauf zu frisieren, wie das ja doch einige machen heute, steht bei Ihnen brav drin Studienabbrecherin.
Ja, genau.
Welche Studienfächer Nele Neuhaus abgebrochen hat, dazu mehr in der nächsten halben Stunde.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk heute mit der Bestseller-Autorin Nele Neuhaus. Mein Name ist Klaus Reichert. Ja, wir sind bei Nele Neuhaus zu Gast, weil der Hessische Rundfunk hat im Moment die Türen geschlossen wegen der Pandemie. Und wir konnten zu Ihnen kommen. Ganz spontan haben Sie gesagt, kommt doch einfach bei mir vorbei. Sitzen in Ihrem Schreibzimmer.
Ja, wir sitzen in meinem Schreibzimmer. Die Technik ist ja dabei und wir sitzen deshalb in meinem Schreibzimmer, weil hier ein Teppich im Haus ist, damit so ein bisschen Studioatmosphäre da ist und der Hall eben nicht so stark.
Und vor allem sitzen wir vor einer großen Bücherwand mit all Ihren Büchern und Preisen und Bestsellern. Wenn Sie hier sitzen und schreiben und Ihnen mal nichts einfällt, kommt es eigentlich vor, dass Ihnen mal nichts einfällt?
Direkt nichts einfallen nicht, aber es ist natürlich schon so, wenn man in einer kniffligen Situation ist, dass man dann erstmal sich wieder sammeln muss.
Motiviert diese Bücherwand mit Ihren Bestsellern oder ist es eher etwas, was einen Druck ausübt?
Das hier sind alles meine Bücher in anderen Sprachen. Es sind ja mittlerweile 32 verschiedene Sprachen, in denen das erscheint. Und manchmal drehe ich mich um und denke, komm Nele, du hast schon ein paar Mal geschafft, du schaffst es auch diesmal wieder.
Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch jetzt und zwar Trouble is a Friend von Lenka. Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, die Geschichte ist die. Erst dachte ich ja, ich spiele Musik, die ich mag, aber das ist schon öfter mal passiert. Und deswegen habe ich mir jetzt ganz aktuelle Lieder rausgesucht, für mich aktuell. Die habe ich nämlich entdeckt, während ich In ewiger Freundschaft geschrieben habe und in den Schreibpausen Grey's Anatomy gesuchtet habe. Und dabei habe ich unter anderem das Lied von Lenka entdeckt.
Trouble is a friend, but trouble is a foe.
Neuhaus ist heute im HR1 Talk zu Gast. Sie hat Millionen Bücher verkauft. Viele ihrer Bücher sind verfilmt worden. Der Bestseller Muttertag kommt bald im Fernsehen. Darüber reden wir auch noch in dieser Sendung. Aber erst wollen wir über Ihr abgebrochenes Studium sprechen. Eigentlich sind es ja zwei abgebrochene Studien. Was haben Sie studiert? Allerdings nicht zu Ende.
Nachdem ich auf der Schule immer Probleme mit den Lehrern hatte, dachte ich, also ein Studium ist garantiert nichts für mich und habe gleich angefangen zu arbeiten. 80er Jahre ging das wunderbar, sofort einen Job gehabt in einer Werbeagentur in Frankfurt und in einer anderen Firma. Und dann dachte ich, als ich so meine Schwestern das bequeme Studentenleben leben sah, ich will auch studieren. Da sagte mein Vater, also wenn, dann nur Jura. Warum auch immer, er ist selbst Jurist, also habe ich mich tatsächlich 6 Semester durch Jura gequält. Überhaupt nicht mein Ding. Also ich glaube, ich wäre eine super Anwältin geworden, aber dieser Weg dahin, diese Paukerei, das war nichts für mich. Und ich kannte damals eben auch schon meinen ersten Mann, der ja selbstständiger Unternehmer war. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist Schluss mit Studieren.
Warum glauben Sie, wären Sie eine gute Anwältin geworden?
Ich erkenne komplexe Inhalte gut. Ich glaube, ich bin auch ziemlich eloquent. Und bis heute sind diese paar Semester Jura für mich jetzt in meinem jetzigen Beruf super wichtig, weil ich eben diese ganzen juristischen Feinheiten, die eben auch für einen Krimi wichtig sind, gut verstehen kann.
Germanistik haben Sie auch ein paar Semester, ja. Hat auch nicht geschadet für eine Schriftstellerin.
Nee, schadet überhaupt nicht.
Jetzt sitzen wir hier, beide Studienabbrecher. Ist es okay, dass Politiker mit erschwindelten Lebensläufen mittlerweile durchkommen? Oder müssen sie zurücktreten wie damals Karl Theodor zu Gutenberg?
Ich verstehe überhaupt nicht, dass Lebensläufe schön. Ja, es ist so. Nicht jeder hat studiert und es muss auch gar nicht jeder einen Doktortitel haben. Wenn man damit offen umgeht, habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass jemand sagt, es war nicht mein Ding und ich mache was anderes und das mache ich gut. Was mich stört, ist, wenn jemand versucht, Punkte damit zu machen, hinterher kommt es raus und er macht einfach weiter. Das finde ich nicht in Ordnung.
Es gibt Krimi-Autorinnen und Autoren, in deren Lebenslauf liest man Geheimagent, Spion, Leichenwäscher, habe ich auch schon gelesen, Journalist, gibt es auch einige. Was haben Sie alles für Jobs gemacht? Einen haben Sie ja schon genannt, Sie haben in einer Werbeagentur gearbeitet.
Richtig, in meiner Jugend habe ich alles Mögliche gemacht, von Fleischtheken bei Penny putzen bis hin zu Blättchen ausfahren. Ja, und dann habe ich eben meinen ersten Mann kennengelernt, der eine große Fleischfabrik hatte. Und als ich ihn geheiratet habe, war ich plötzlich Chefin. Und als Chefin macht man eigentlich alles. Also vom Verkauf bis hin zur Verpackung, bis hin zum Ausliefern. Natürlich habe ich auch Kunden akquiriert. Also ich glaube, ich habe 23 Jahre lang das pralle Leben studiert.
Wie lernt man in diesen Jobs, wie Mord geht?
Mit viel Fantasie, indem man eine absolut wahnsinnige Krimileserin ist. Und leider, das muss ich auch sagen, haben sich in meinem engeren und weiteren Bekanntenkreis im Laufe der Zeit 3 Morde ereignet. Wirkliche tragische Sachen. Ich habe den Angehörigen zugesagt, dass ich nie Details sage, aber es hat mich dazu gebracht, auch die Situation der Hinterbliebenen zu verstehen. Und das versuche ich in meinen Krimis eben auch immer zu bearbeiten, dass man eben nicht nur immer Opfer-Täter sieht, sondern auch das, was ein Mord wirklich anrichtet.
Wenn Sie selbst diese Erfahrungen in Ihrem Freundeskreis oder in der Verwandtschaft gemacht haben, gucken wir zu sehr auf die Täter und zu wenig auf die Opfer?
Ja, unbedingt. Ich bin der Meinung, dass Täter viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, gerade wenn es spektakuläre Fälle sind. Meine letzte Buchpremiere habe ich zugunsten des Weißen Rings gemacht, weil ich denke, dass der Weiße Ring eben genau für diese Fälle zuständig ist, dass der eben auch guckt, diese zutiefst traumatisierten Hinterbliebenen, wie gehen die mit so einem Verlust um, wenn Mord in ein Leben einbricht, anders kann man es nicht nennen, hinterlässt er immer Spuren und das Leben ist nie mehr so wie vorher.
Nele Neuhaus, heute zu Gast im hr1 Talk. Bevor Sie uns erzählen, wie Sie es von hinter der Fleischtheke in die Bestsellerlisten geschafft haben, Frau Neuhaus, lassen Sie uns kurz über Muttertag sprechen. Muttertag war, wie alle anderen Bücher von Ihnen, ein Bestseller. Haben Sie eigentlich die Zahlen im Kopf, wie viele Bücher Sie jeweils verkauft haben?
Also nicht ganz genau bis auf die zweite Dezimalstelle, aber Muttertag geht nah an die Millionen.
Der Zweiteiler kommt am 14. und 16. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Viele Schriftsteller sind mit den Verfilmungen ihrer Bücher nicht einverstanden. Da gibt es oft ja im Nachhinein Ärger, weil viele Dinge einfach von den Filmproduktionen geändert worden sind. Wie war das bei Ihren Verfilmungen am Anfang?
Ja, das ist ähnlich. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist ganz großartig, wenn man hört, oh, ein Filmproduzent, der Hund.
Ja, den Hund haben wir übrigens, den haben wir noch nicht erwähnt. Der Hund hat angeschlagen, als ich an der Tür geklingelt habe.
Ja, mein wilder Wachhund.
Allerdings muss ich sagen, klingt er gefährlicher, als er dann aussieht.
Also ich möchte, es ist ein Australian Cattle Dog mit einer Beißkraft eines Pitbulls.
Nein.
Ich möchte, ja, das habe ich Ihnen vorher extra nicht gesagt.
Er sieht aus harmlos. Also wie ein zu klein, genau, wie ein zu klein geratener Schäferhund. Und er hat dann doch dann auch ein freundliches Gesicht.
Ja, hat er auch. Und er ist es auch. Aber wie gesagt, er ist sehr territorial. Und wenn jemand nicht gern hier gesehen wird, also einbrechen würde ich hier nicht, weil wenn der zubeißt, dann beißt er wirklich zu.
Wir waren beim Muttertag bei den Verfilmungen.
Richtig. Es ist wirklich so, dass man als Autor wissen muss, dass vieles verändert wird. Man gibt seinen Stoff jemand anderem in die Hand, wie ein Kind, das man in den Kindergarten schickt und hofft, dass es unversehrt nach Hause kommt. Das tut der Bücherstoff meistens nicht. Es muss gekürzt werden. Mein Buch hat über 500 Seiten. Wir haben 2x90 Minuten Film. Tja, was passiert dann? Also es müssen Figuren raus, es müssen Handlungsstränge raus. Beim Muttertag, wer es gelesen hat, weiß, fulminanter Showdown am Frankfurter Flughafen. Da sagte der Filmproduzent, ja Nele, wir sind leider nicht Hollywood. Und da wusste ich schon, okay, das Ende wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Was aber sehr schön war diesmal, es gibt eine neue Produktionsfirma. Ich bin sehr involviert gewesen in diese ganze Entwicklung des Stoffes.
Sie spielen auch mit diesmal.
Diesmal habe ich einen kleinen Cameo-Auftritt vor der Buchhandlung in Königstein. Dazu aber gerne später noch mehr.
Sie hätten eine Kommissarin spielen können, aber spielen Sie nicht, oder?
Nein, nein, nein. Also ich bin lieber hinter der Kamera immer.
Sie hätten auch deshalb eine Kommissarin spielen können, weil Sie ja Kommissarin ehrenhalber sind.
Ja,
ne?
Der Polizeipräsident Westhessen hat mir die große Ehre gegeben und hat mich zur Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber gemacht.
Für alle, die jetzt das Buch nicht kennen, worum geht's? Ganz kurz.
Ganz kurz, Serienkiller, mordet unerkannt, 30 Jahre lang. Die Leichen werden in Mammolshain unter einem Hundezwinger entdeckt.
Die Bücher spielen natürlich im Taunus, aber spielt der Film auch komplett hier in der Region? Wurde das hier gedreht?
Diesmal leider nicht und das war wegen Corona, weil einfach das Team hier keine Hotels gefunden hätte. Das heißt, es wurde einiges hier gedreht, aber eben nicht alles.
Also ab und zu zeigt man mal eine Aufnahme, die den Taunus streift und ein bekanntes Gebäude, das die Leute wiedererkennen. Genau, den Rest hat man woanders.
Die meisten Fahrszenen sind hier gedreht, okay. Dann sieht man natürlich die Skyline immer. Dann war ein Second Unit hier und hat eben die blühenden Obstbäume gefilmt. Und also man hat schon einen schönen Taunus-Eindruck, aber Corona fordert von allen eben Opfer.
Für die Leute, die lieber lesen als Fernsehen gucken, Muttertag wie gesagt im Fernsehen. Wir haben auch den neuesten Roman von Nele Neuhaus hier in ewiger Freundschaft. Frau Neuhaus hat ihn auch schon handsigniert und diesen Roman verlosen wir in der nächsten Stunde 3-mal. Also bleiben Sie bei uns.
hr1 Talk.
Wie viel Glück braucht man, um Bestseller-Autorin zu werden, Frau Neuhaus?
Ich denke viel Glück. Es gehört dazu, dass man viel arbeitet, dass man fleißig ist, dass man auch Talent mitbringt. Aber so das letzte Quäntchen Glück darf eben auch nicht fehlen.
Wie viel Glück braucht man, um persönlich glücklich zu werden?
Da kommt es ein bisschen auf die Ansprüche an. Was versteht man unter Glück? Und vor allen Dingen sieht man ein, dass Glück immer nur ein Moment ist und eigentlich das Wichtigere, die Zufriedenheit.
Was bedeutet für Sie Glück?
Glück ist für mich, wenn ich umgeben bin von meinen Lieben, wenn ich zum Beispiel auch im Stall bin und sehe mein Pferd und dem geht's gut. Es ist dieser Moment, wo alles im Gleichgewicht ist. Das ist für mich Glück.
Wie Nele Neuhaus es geschafft hat, von hinter der Fleischtheke in die Bestsellerlisten zu kommen, das erzählt sie gleich hier im hr1 Talk. Hier ist der hr1 Talk. Vor dem Leben als erfolgreiche Schriftstellerin hatte das Schicksal für Nele Neuhaus noch eine andere Station vorgesehen. Frau Neuhaus, Wie sind Sie eigentlich hinter der Fleischtheke gelandet erstmal?
Erstmal bin ich gar nicht hinter der Fleischtheke gelandet, aber das erzähle ich gleich. Ich habe einen Reitersmann kennengelernt auf einem Reitturnier, nämlich den Herrn Neuhaus. Und ich habe nicht geahnt, dass er im wahren Leben eine Fleischfabrik hat, sondern eigentlich fand ich ihn toll, weil er so gut reiten konnte.
Sie haben aber mitgearbeitet in dieser Fleischfabrik.
Ja, genau. Es war natürlich kein Laden in dem Sinne, also keine Metzgerei, sondern es gab ein Büro, in das kamen die Kunden, um ihre Sachen abzuholen. Aber in erster Linie war es wirklich ein sehr großer Betrieb mit Lieferungen an alle möglichen Betriebe bis hin Eintracht Frankfurt, Messe Frankfurt und so weiter. Und da ging es schon richtig zur Sache. Da wird von morgens bis abends geschuftet.
Ihr Ex-Mann war erfolgreicher Unternehmer. Er hatte diese Wurstfabrik und er war Springreiter. Sie sind auch Reiterin. Wie schafft man es zu trennen zwischen Pferden und dann Schweinen und Rindern, die man als Nutztiere zu Wurst verarbeitet?
Das geht wirklich gut. Also es ist ja auch so, dass in dieser Firma nicht selbst geschlachtet wurde. Das heißt, die Schweinehälften wurden damals da angeliefert oder die Rinderviertel. Und die eigenen Pferde sind natürlich völlig außen vor. Ne? Mit denen passiert schon gar nichts.
Zu Pferden baut man eine persönliche Beziehung auf, zu Rindern und Schweinen dann eher nicht. Also da wird ganz klar unterschieden.
Ich habe mal gehört oder öfter schon gehört, dass wenn man Tiere hat und den Tieren erstmal einen Namen gegeben hat, dass es meistens nicht mehr im Kochtopf landet, weil man doch eben diese persönliche Beziehung aufbaut, egal ob Schwein, Kuh oder Huhn. Und deswegen wäre ich auch nie dazu geeignet gewesen, wirklich selbst ein Metzger zu sein, weil ich könnte es nicht fertig bringen.
Essen Sie heute noch Fleisch?
Sehr wenig. Sehr wenig. Das hat aber gar nichts damit zu tun, sondern es schmeckt mir einfach nicht mehr. Ich glaube, jeder Mensch hat nur einen gewissen Pensum Fleisch, was er im Leben essen kann, und bei mir ist das erfüllt.
Wann hatten Sie bei der vielen Arbeit und natürlich dann auch dem zeitaufwendigen Hobby als Reiterin noch Zeit, Bücher zu schreiben?
Ja, das frage ich mich im Nachhinein auch. Ich glaube, meine Tage waren damals irgendwie länger. Ich war wahrscheinlich auch noch ein bisschen fitter als heute. Ich habe mir wirklich diese Zeit abgeknapst. Mal hier ein Stündchen, mal da ein Stündchen. Die Arbeit in der Fleischfabrik und auch mit den Pferden war jetzt intellektuell nicht wirklich sehr fordernd. Das heißt, die Geschichte kreiste mir immer weiter im Kopf rum und ich konnte es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und schnell den Computer anzustellen. Es war eine ganz andere Art des Schreibens als heute, wo es mein Beruf ist und ich alle Zeit der Welt dafür habe.
Die Erfolgsgeschichte begann dann damit, dass Sie Ihre Bücher in einer Buchhandlung ausgelegt haben und die dort verkaufen durften. Wann und wie wurden Sie da entdeckt?
Die ersten drei Bücher habe ich ja im Selbstverlag gemacht. Das erste Buch, was in New York spielte, wollte schon kaum eine Buchhandlung haben, außer denen, die mich gut kannten. Und das habe ich in der Tat kurz vor Weihnachten in der Fleischfabrik am Tresen, hinter dem ich gesessen habe, meinen Kunden angeboten. Die ersten Leser meiner Bücher sind die Kunden der Fleischfabrik Neuhaus in Schwalbach gewesen, die dann mit einem signierten Buch nach Hause zogen und ein paar Wochen später wiederkamen und begeistert waren.
Nach so vielen verkauften Büchern schmerzt es da eigentlich noch, wenn man negative Kritik über sich lesen muss? Ich meine, als Bestseller-Autorin bleibt einem das nicht erspart.
Nein, es bleibt nicht erspart und das ist auch völlig in Ordnung. Also bei 12 Millionen Büchern, wenn da Leute dabei sind, die das nicht gut finden oder die sagen, der Band hat mir nicht gefallen, der war nicht so gut. Ehrlich gesagt, ist das total in Ordnung und das tut mir auch gar nicht mehr weh. Am Anfang war das schlimm, da wollte ich jeder negativen Kritik am liebsten Entgegnungen sagen, aber das ist so weil und irgendwas. Mittlerweile stört es mich nicht mehr. Wenn ich ganz schlecht drauf bin, dann gucke ich bei Amazon und lese mal 3, 4, 5 Sterne-Rezensionen und dann freue ich mich wieder.
Rosamunde Pilcher mit Mord habe ich irgendwo gelesen.
Ja, das hatte mein Journalist über mich gesagt, Rosamunde Pilcher mit Toten, fand ich sehr charmant.
Nele Neuhaus im HR1 Talk. In 5 Minuten stelle ich Nele Neuhaus die Fragen des HR1 Fragebogens. Nele Neuhaus, sind Sie bereit für den Fragebogen?
Ja, bin ich.
Jetzt kommen lauter Fragen, die wir alle unseren Gästen stellen. Gut, ein paar habe ich noch eingefügt, die stellen wir nur Ihnen. Erste Frage. Das schönste Privileg, das ich als Bestseller-Autorin genieße, ist?
Dass ich meine Zeit frei einteilen kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1 Euro.
Meine schönste Reise war?
Meine Hochzeitsreise auf dem Schiff in der Ostsee.
Von Kindern habe ich gelernt?
Genau hinzuschauen und auch immer neugierig zu bleiben.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen sind Bowls mit Avocado und allen möglichen anderen Zutaten.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Ungerechtigkeiten jeder Art.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass viele Leute einfach gar nicht in der Lage sind, die Demokratie zu verstehen.
Bereut habe ich?
Dass ich zu viel geraucht habe.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Steven Spielberg.
Der Glaube?
Ist ein wichtiges Geländer in meinem Leben, der mich immer begleitet.
Ich habe Angst vor?
Krankheiten.
Mein Lieblingsfilm?
Im Moment The Accountant mit Ben Affleck.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Oh, das muss was ganz Kleines gewesen sein. Ich erinnere mich nämlich nicht dran.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht, da können wir gerade nachgucken.
Oh, da steht leider nur Krimskrams.
Da stehen Hygienetücher.
Ja, genau. Aber wenn wir jetzt nur das Buchfach nehmen, da steht ja die gesammelte Ausgabe von Tim und Struppi.
Nele Neuhaus heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk heute mit Nele Neuhaus und Klaus Reichert. Frau Neuhaus, was macht eine gute Geschichte aus?
Die gute Geschichte ist eine, die den Leser fasziniert, schon nach den ersten Zeilen in ihren Bann zieht und den Spannungsbogen hält bis zu einem überraschenden Ende.
Pia Sander und Oliver von Bodenstein sind die Hauptfiguren in ihren Romanen. Wie nah sind die am richtigen Leben dran?
Ich glaube, die sind ziemlich nah am richtigen Leben. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt autobiografisch von mir angelegt wurden, sondern dass sie sich zu eigenständigen Persönlichkeiten mit einer eigenen Biografie entwickelt haben. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder an den Schreibtisch setze und sie wieder treffe, freue ich mich, weil sie eben sich auch entwickeln dürfen wie richtige Menschen.
Wir sitzen hier gerade bei Ihnen im Arbeitszimmer. Spuken die hier irgendwo rum?
Nee, ich glaube nicht. Im Moment haben sie was zu tun. Im Moment sind sie mit dem neuen Buch unterwegs.
Woher kommen die Ideen für die Bücher?
Die Ideen kommen aus dem alltäglichen Leben. Ich bin eine aufmerksame Zeitungsleserin. Oft reicht eine kleine Notiz, die mich dazu inspiriert, weiter drüber nachzudenken. Und dann geschieht etwas in meinem Kopf, das ich gar nicht so genau benennen kann. Die Geschichte arbeitet in mir, bis irgendwann morgens, mein Mann kann das bestätigen, wenn ich aufwache, sage ich, ich habe eine super Idee und dann geht's los.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Frau Neuhaus, und zwar X's and O's von Ellie King.
Super.
Gibt's eine Geschichte dazu?
Genauso wie vorhin, inspiriert von Grey's Anatomy, aber was ich bei Ellie King besonders mag, ist dieser Country Rock. Da ich ja Westernreiterin bin und Westernpferde habe, finde ich das immer wieder ganz toll.
Der HR1 Talk heute mit der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerin der letzten Jahre, Nele Neuhaus. Schneewittchen muss sterben, Wer Wind sät, Böser Wolf und viele Romane mehr. Wie gehen Sie beim Schreiben vor, Frau Neuhaus?
Mittlerweile plane ich die Geschichten. Am Anfang habe ich einfach drauf losgeschrieben und dann kam von links und rechts noch irgendwas dazu. Mittlerweile ist es schon so, dass ich strukturierter arbeite, professioneller geworden bin und trotzdem immer noch genug Freiheit habe, einzugreifen, mich also nicht an starre Korsetts halte, sondern einfach auch noch zulasse, dass etwas, was mir gefällt, was mir einfällt, was mir Spaß macht, einfließen zu lassen. Und das ist wirklich schön, diese Freiheit zu haben.
Es ist also erst ein Teil der Geschichte da, der Plot da und dann werden die Figuren drumherum entwickelt.
Ja, da ist so ein bisschen diese, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Ne? Ohne Figuren keine Geschichte, ohne Geschichte keine Figuren. Das ist ein Prozess, der sich parallel entwickelt. Jetzt bei dem aktuellen Buch zum Beispiel habe ich diese Geschichte um die Verlegerfamilie Winterscheid schon vor vielen, vielen Jahren mir ersonnen. Ich habe so viel recherchiert dazu und so viele Anfänge geschrieben, dass ich erstmal sortieren musste. Also ich habe 3 Monate nichts anderes gemacht, als meine Entwürfe zu sortieren, bis ich dann soweit war, diese Geschichte auch herunterzubrechen auf den Krimi. Das hört sich so brutal an. Aber im Krimi will der Leser gar nicht so viel von den Figuren wissen, wie zum Beispiel in einem Roman, wo man in epischer Breite die Figuren erzählen kann. Und das war bei diesem aktuellen Buch wirklich das ganz große, die ganz große Herausforderung für mich.
Wie oft überarbeiten Sie die Bücher?
Also wenn ich es mal geschrieben habe, eigentlich inhaltlich gar nicht mehr. Das heißt, dann kriegt meine Lektorin das ganze Manuskript, dann kriege ich ihre redigierte Fassung zurück und dann diskutieren wir die einzelnen Anmerkungen. Aber groß inhaltlich ändere ich selten noch was.
Gibt es Rituale, also dass Sie nur zu bestimmten Uhrzeiten anfangen oder immer die gleiche Tasse Tee trinken oder erst ein Shoppen vorher? Also vor der Taunus sagt man Shoppen. Ja, es gibt ja viele Schriftsteller, die nur mit ordentlich Pegel schreiben konnten.
Ja, nein, überhaupt nicht. Ich bin total langweilig. Also ich sitze in der Tat in diesem Büro. Dieses Buch ist allerdings auch zur Hälfte in Frankreich erschienen, weil meine Familie wollte dann einfach in Urlaub fahren und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, der Computer muss leider mit und habe dann mit Blick auf den Atlantik das Buch vollendet, was auch eine tolle Erfahrung war. Und ich bin ja eher langweilig. Ich habe mein Wasser da stehen, meine Coke Zero. Ich brauche dieses Höhlenartige um mich herum. Ich glaube, ich könnte niemals mit Blick über den Genfer See schreiben oder sonst irgendwas. Ich muss also wirklich ganz bei mir sein.
Ich meine, jetzt erwähnen Sie schon den Genfer See. Patricia Highsmith hat am Genfer See gelebt und im Nachhinein sind ihre Tagebücher erschienen vor ein paar Monaten mit lauter Geschichten aus ihrem Leben, die vorher keiner kannte. Da geht es um ihre Sexualität, aber es geht auch so um die alltäglichen Dinge, die sie am Genfer See getan hat. Führen Sie auch ein geheimes Tagebuch?
Nicht ausführlich, aber ich habe immer Notizbücher, in denen ich mir reinschreibe, was ich mache, was ich noch tun muss. Manchmal eben auch Inspirationen, Ideen und so. so weiter. Es sind mittlerweile, das erste war mein Messdienerkalender von 1979. Und seitdem habe ich dann Reiterkalender gehabt, Brigitte-Kalender. Und jetzt habe ich immer dieselben Bücher, in die ich dann jeden Tag reinschreibe, was ich so tue. Ist schon toll, wenn man das alles so nachvollzieht.
Und wird das irgendwann freigegeben, dass es, wenn es irgendwann mal Nachlass ist, in vielen, vielen Jahren, dass es dann veröffentlicht wird?
Ach, ich glaube, so interessant ist das alles gar nicht. Also mich mit Patricia Highsmith zu vergleichen, das wäre schon dreist. Und ich denke, irgendwann verlieren die Leute dann auch das Interesse an mir, an meiner Person. Und dann kann meine Erben können die dann gerne ins Feuer werfen.
Nele Neuhaus im HR1-Talk. Wenn man so viel erreicht hat, hat man da noch Träume? Das frage ich Nele Neuhaus in 5 Minuten. Der HR1 Talk, Frau Neuhaus, herzlichen Dank, dass wir den Talk bei Ihnen aufzeichnen durften.
Sehr gerne.
Der Zweiteiler Muttertag, ein Taunus-Krimi, läuft am 14. Februar und am 16. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Die Leute von den Fernsehern wegzubekommen, beziehungsweise vom Netz wegzubekommen, ist heute, glaube ich, ein Riesenproblem. Wie bekommen wir die Leute zum Lesen, Frau Neuhaus?
Ja, mit meiner Stiftung bemühe ich mich ja schon darum, Kindern und Jugendlichen Hilfen zu geben, weil in der Tat die Verlockung sehr groß ist, sich schnell irgendwelche Inhalte runterzuladen oder anzugucken. Man hat ja auch nicht mehr die Geduld, auf einen Sendetermin zu warten, weil alles ja so schnell geht. Und ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich diese schnelle Lustbefriedigung, die man eben durch dieses Smartphone und durch das Internet lernt. Auf ein Buch muss man sich einlassen. Das ist schon harte Arbeit, sich dann durchzukämpfen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die, und das ist das ganz, ganz große Problem, immer mehr Probleme haben, einen Text, einen komplexen Text sinnverstehend zu lesen. Die können technisch lesen, das ist kein Problem. Aber wenn man sie hinterher fragt, fasst doch den Text mal kurz zusammen, dann gibt es ein großes Problem. Und ich versuche, oder meine Stiftung versucht, mit verschiedenen Projekten da wenigstens etwas entgegenzusteuern, weil nur derjenige, der seine Muttersprache in Wort und Schrift gut beherrscht, hat auch später Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Gibt es einen Traum, den Sie sich unbedingt noch erfüllen wollen?
Es gibt noch viele Träume. Die sind allerdings ein bisschen kleiner als die Träume früher. Meinen größten Traum konnte ich mir erfüllen, nämlich den Schriftstellerin zu werden und auch wirklich den Luxus zu haben, davon leben zu können. Und die anderen Träume sind ein bisschen kleiner und bescheidener.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass ich noch einen schönen Urlaub mache. Es gibt noch einige Länder, die bei mir auf der Agenda stehen. Es ist ja doch in den 23 Jahren Fleischfabrik der Urlaub ein bisschen kurz gekommen. Und auch jetzt, ich bin halt ein Arbeitstier. Wenn ich an einem Roman schreibe, gibt es eigentlich kein Verreisen für mich. Und ansonsten wünscht man sich natürlich das, was sich alle wünschen, dass man lange gesund wird und alt werden kann.
Sie schreiben Romane, Kinderbücher, Jugendbücher. Gibt es noch ein anderes Genre, das Sie eventuell mal reizen würde als Autorin?
Ja, Romane sind natürlich sehr vielschichtig. Da kann man sich überlegen, ob man da irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen weg von den Krimis und von der Spannung geht, vielleicht so ein bisschen Richtung Liebesroman. Oder es gibt mittlerweile so viele verschiedene Sachen wie dieses Romantasy. Könnte ich mir auch gut vorstellen, so ein bisschen für jüngere Leser. Also das Feld ist weit. Ich habe allerdings gerade einen neuen Vertrag über 3 weitere Taunus-Krimis unterschrieben. Also darauf dürfen sich meine Leserinnen und Leser in den nächsten Jahren freuen.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Frau Neuhaus?
Wenn ich das jetzt gewusst hätte, aber da sehe ich was. Und zwar hängt da hinten an meiner Pinnwand eine Papiertüte. Darauf steht, der letzte Platz der Freiheit auf dieser Welt ist das Meer. Und das, finde ich, ist wirklich wahr.
Nele Neuhaus, danke für Ihre Zeit und alles Gute.
Sehr gerne, Herr Reichert.
HR1, genau meins.